spricht Knut Kircher und ich heiße Sie herzlich willkommen mit einem herzlichen und innigen Anpfiff zum Herrengedeck auf der 102,6 Radio Free FM.
Herrengedeck. Fußballkultur. Mit Musik.
Das Herrengedeck auf der 102,6 mit der ersten Ausgabe 2018. Ein gutes neues Jahr wünscht euch Andreas Kulik. Am 20. und 21. Januar dieses Jahr veranstaltet der SV Oberelchingen wieder den U11 Eurocup. 21 Teilnehmer spielen dann in der Brühlhalle um den Turniersieg. Darunter neben den Nachwuchskickern deutscher Profiklubs sowie dem VfB Stuttgart, Borussia Dortmund, Bayern München oder dem HSV auch internationale Juniorenteams wie jene aus Basel, von Rapid Wien oder West Bromwich Albion. Nicht zu vergessen natürlich auch die Local Heroes, zum Beispiel vom SSV Ulm aus Ludwigsfeld oder auch vom gastgebenden SV Oberelchingen. Europäischer Nachwuchsfußball vom Feinsten im Herrengedeck. Dazu begrüße ich im Stadion in der Büchse heute Abend live Eurocup-Organisator Tom Fuchs und Hallensprecher Ralf Michael. Schön, dass ihr da seid. Hallo.
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 Seit wann genau wird denn dieser U11 Eurocup ausgespielt?
Ja, seit 2006 sind wir im Einsatz in der Brühlhalle in Elchingen.
Die Brühlhalle hatte ich auch gerade schon erwähnt. Könnt ihr mal sagen, jetzt für Leute, die sagen, ich würde da nachher vielleicht, wenn es mich echt interessiert und ich denke und hoffe, das werden einige sein, gerne hinkommen. Wo findet man denn die Brühlhalle?
Das ist in der Nersinger Straße in Elchingen und die Brühlhalle, die verwandelt sich bei uns immer in die Brühlhölle. Also da ist richtig Spektakel angesagt.
Also eine Brüllhölle dann quasi auch.
Ja. Ja.
Oberelchingen ist jetzt nicht gerade der Nabel der Welt. Wie kommt denn so ein U11 Eurocup mit internationaler Besetzung nach Oberelchingen?
Ja, wie kommt es dahin? Wir sind, glaube ich, ein paar Fußballverrückte, die sich einfach mal die Idee in den Kopf gesetzt haben, diese Teams eben in die Region zu holen. Und das ist eigentlich schon alles. Und diese Verrücktheit, sage ich mal, oder dieser Fanatismus ist eigentlich ungebrochen bisher.
Was lässt sich denn alles jetzt sagen zum diesjährigen Eurocup? Ich meine, ihr habt ein bisschen was gerade erzählt, aber ihr habt ja viel mehr noch zu sagen. Eckdaten, Teilnehmerfeld, Preise, Besonderheiten.
Ja, wir haben vom Teilnehmerfeld her, denke ich mal, wieder die Creme de la Creme des deutschen Jugendfußballs auf jeden Fall. Haben das gespickt mit internationalen Mannschaften. Unsere Philosophie ist ganz klar. Wir haben die deutschen Top-Teams am Start. Wir wollen international bleiben. Hatten schon 9 Nationen, sind in diesem Jahr bei 5 Nationen. Das wechselt eigentlich jedes Jahr so ein bisschen, um da einfach auch ein bisschen neue Attraktivität reinzubekommen. Wichtig sind für uns natürlich auch die ganzen Bezirksmannschaften, die hier sich qualifizieren können im Vorfeld. Und für uns geht es einfach darum, das ist im Ralf sein Spruch, die Kinder und vor allem die Erwachsenen sollen nach diesem Wochenende die Halle mit leuchtenden Augen verlassen. Das ist eigentlich so unser Auftrag.
Jetzt hast du es gerade gesagt, hier die regionalen Teams, die können sich qualifizieren. Wie läuft denn diese Qualifikationsrunde ab?
Es läuft so ab, die melden sich im Vorfeld an und im Oktober des Vorjahres finden die Turniere in der Halle statt. Wir teilen das ein in 3 Regionen. Einmal die Gruppe Alb, Iller und Donau. Und dann gibt es jetzt seit 4 Jahren inzwischen auch ein überregionales Turnier, zu dem Mannschaften aus ganz Deutschland sich anmelden, sogar bis aus Berlin anreisen. Also völlig crazy.
Was sind denn so für euch die hochkarätigsten Teilnehmer? Erstmal in diesem Jahr, wo ihr vielleicht auch besonders stolz drauf seid, dass die zugesagt haben.
Ja gut, auf jeden Fall natürlich die Top-Teams wie FC Bayern München, Borussia Dortmund, mein absolutes Lieblingsteam natürlich Borussia Mönchengladbach. Wir hatten aber auch schon richtige Kracher am Start und da erinnere ich mich sehr gerne an Juventus Turin natürlich, FC Chelsea war schon beim U11 Eurocup dabei, aber auch internationale Teams aus Namibia, da war mal so ein richtiger cooler Spieler dabei. Tom, du weißt da was.
Jetzt darf ich den Namen raussuchen.
Danke. Das war gut rübergespielt. Also da war ein Highlight, da war ein Kicker dabei aus Namibia. Mhm. Der war 2 Jahre jünger als alle anderen und der hat die in der Halle hergespielt. Also stehende Ovationen, Stimmung richtig, richtig geil. Und wir haben uns dann kurz entschlossen, dazu entschieden, wir wählen bei diesem Turnier erstmalig den sogenannten Magic Player. Und du weißt, wie er heißt.
Ich hätte wissen sollen, wie er heißt, das stimmt, aber... Es war eine fiese Vorlage jetzt von meinem Kollegen, aber ich kenne
das. Das finden wir ja noch aus. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Aber das ist jetzt keiner, der dann irgendwie, sei mal, im Profibereich hängen geblieben ist. Oder verfolgt er das dann weiter?
Ich könnte es gar nicht sagen, aber mir kam der Geistesblitz. Er hieß Kamatuka. Was für ein Name.
Kamatuka, genau. Wie kommt ihr denn an solche Leute in Namibia und solche Mannschaften, für die Kamatuka dann gespielt hat, ran? Also habt ihr da irgendwie im Team Menschen, die in Namibia gewohnt haben oder die in der Entwicklungshilfe mal tätig waren oder da eine Farm hatten?
Es läuft über verschiedene Kanäle. Wir haben oft auch ganz viele Anfragen, die bereits jetzt starten für 2019, die sich jetzt schon melden und sagen, hallo Mensch, gibt es eine Möglichkeit, da mal irgendwann dabei zu sein? Das Namibia-Projekt war relativ crazy, war relativ zeitaufwendig, war wahnsinnig interessant in der Summe. Lief auch teilweise dann hier über einen Ulmer, der das mit begleiten konnte, zum Glück. Der Vorteil war, dass die im Prinzip alle Deutsch gesprochen haben. Aber die Anmeldung läuft im Prinzip immer überwiegend über die Mannschaften selber. Das heißt, die melden sich einfach an und sagen, gibt es da eine Möglichkeit? Und dann checken wir im Vorfeld, ob das für uns machbar ist, realistisch ist. Aber das war so eine Idee, wo wir gesagt haben, prima, das probieren wir. Genauso mit den Brasilianern. Das ist natürlich völlig, völlig irre, ja, 10-jährige, 11-jährige Kinder hier nach Deutschland zu holen und die in eine völlig andere Welt zu bringen. Aber das gibt das zurück, was wir dann erlebt haben in der Halle, wo die Zuschauer einfach auf die Sitze stehen und total durchdrehen. Das ist eigentlich das, was wir wollen.
Aber das heißt, ihr habt inzwischen so ein Standing, dass die Teams also auf euch zukommen und ihr nicht mehr, ich sag mal, Klinken putzen müsst, um Teilnehmer zu finden.
Ja, also wir haben eine Warteliste auch, wo sich die Bundesligisten teilweise noch hinten anstellen. Das hört sich arrogant an, ist es aber nicht. Es ist einfach, glaube ich, die Marke, die wir inzwischen entwickelt haben. Wir haben natürlich schon noch so ein paar Vorstellungen, die wir gerne noch hätten, wo man sagt, Mensch, es wäre doch mal schön, wenn man hier den FC Barcelona präsentieren könnte. Nur ein Beispiel, aber wir haben ja in 2 Jahren unser 15-Jähriges und von dem her haben wir da vielleicht ein paar Lose schon im Topf. Mal gucken.
Das heißt, da kommt dann der ganz große Wurf, wenn es hinhaut.
Das wäre jetzt...
Darf man noch nicht verraten.
Eine große Ansage, wir planen, sagen wir mal so. Ja.
Da müsste sich dann Elchingen bereit machen für den Hallenanbau, ja.
Da braucht ihr dann 2 Spielfelder, oder genau. Mit alle.
Genau.
Wir reden gleich weiter und dann auch darüber, seit wann ihr dabei seid und was genau ihr da treibt als Organisator und Hallensprecher. Und vorher hören wir ein bisschen Musik. Da das ein Jugendturnier ist mit einem Gewinner, hören wir von EMF Children, dann No Sports mit Winner und Young Folks. Viel Spaß dabei. Der U11 Euro Cup findet in 14 Tagen in Oberelchingen in der Brühlhalle statt und ist heute Abend Thema im Herrengedeck. Und nach wie vor bei mir sind Tom und Ralf aus dem Organisationsteam, beziehungsweise Ralf ist der Hallensprecher, um genau zu sein. Da möchte ich gerade mal anknüpfen, Ralf, fangen wir mal bei dir an. Hallensprecher, das klingt sehr groß, ist aber auch sehr groß, oder? Du gibst da richtig Gas.
Ja, ich gebe da Vollgas. Also ich sehe mich auch als Hallenmoderator. Ja, die Mannschaften werden bei uns ausführlich vorgestellt. Wir wollen auch kein langweiliges Fußballturnier, sondern richtig mit Durchsagen, Torschützen, Mannschaftsaufstellungen. Die Fans werden animiert zu einer Laola, was auch immer. Also volles Programm, würde ich sagen.
Hast du dir da vorher irgendwo ein Vorbild genommen oder hast du gesagt, Mensch, ich stelle mich hin und mache das? Oder wie kamst du überhaupt dazu, Hallensprecher zu werden? Hast du dich beworben oder hat man gesagt, nehmen wir den Erstbesten, Ralf, komm mal her.
Das frage ich mich auch, wie ich dazu gekommen bin. Also früher wäre das für mich undenkbar gewesen. Es gab für mich so ein Schlüsselerlebnis, möchte ich es mal nennen. Also früher hätte ich mich nie getraut, vor vielen Menschen überhaupt zu sprechen. Und da hatte zur damaligen Zeit mein Sohn einen St. Martins-Umzug. Und da haben die mich überredet, dass ich einen Text übernehme. Dann sage ich, muss das sein? Wie viele Leute sind da? Dann haben die gesprochen, dass da vielleicht 20 oder 30 Leute im Gemeindesaal sitzen. Das Ende vom Lied war, ich stand auf dem Rathausplatz, brauchte dann wirklich, ja, einen Schnaps zur Beruhigung, weil da unten standen 2000 Leute und es war ein riesig großer Umzug. Aber seitdem macht mir das nichts mehr aus.
Und da hast du dann gesagt, dann ist Hallensprecher nur noch ein Klacks.
Ja, einfach.
Und du machst das schon immer oder hattest du einen Vorgänger? Oder machst du seit das Turnier in Oberelchingen stationiert ist?
Bist
du
ich mach das schon immer, gefühlte Ewigkeiten.
Und bei dir, Tom, ist so, dreht dich da jemand auf den Schlips, wenn ich sage, du bist der Hauptverantwortliche in der Organisation?
Weiß ich nicht, ob du jemanden auf den Schlips trittst. Ich glaube, dass wir ein wahnsinnig tolles Team erstmal haben. Das ist unsere, glaube ich, unsere große Stärke von dem Turnier überhaupt, was uns auch von auswärts immer wieder bestätigt wird. Einer muss, glaube ich, ein bisschen so das Ding in der Hand haben. Es gibt drei wichtige Bereiche, denke ich. Das ist einmal der sportliche Bereich. Das ist eher so mein Steckenpferd. Dann gibt es so dieses organisatorische, was im Verein selber stattfindet, Helfer und so weiter und so fort. Und eben dann ganz wichtig natürlich auch die Sponsorenbetreuung. Ich denke, da haben wir mit den ganzen Menschen, die dort tätig sind, das sind 18 an der Zahl, wirklich tolle Leute am Start. Deswegen, ob Hauptverantwortlich ist, spielt überhaupt keine Rolle. Ich glaube, einer muss irgendwo vielleicht die Ideen auch haben oder mitgeben. Und das im Team ist einfach super.
Und ist das dann ein Team, das schon relativ lang zusammen ist oder hat das eine große
Situation? Wir haben ein sehr enges Team, das schon lange zusammen ist. Es besteht mit dem Ralf von Anfang an, mit dem Stefan Rampf und mit dem Norbert Klug. Das waren so die vier mit mir insgesamt, die das so ein bisschen angeschoben haben. Wir haben letztes Jahr einen großen Umbruch gemacht, einfach um die Leute, die ja auch beruflich sehr eingespannt sind, alle ein bisschen zu entlasten und dementsprechend das auf 18 Köpfe zu verteilen, was ein großer Schub war, weil jeder weniger zu tun hat im Endeffekt und sich um das Wesentliche kümmern kann. Und dadurch natürlich viel mehr Teambuilding und viel mehr Power reinkommt, wenn jeder so sich seinen Bereich eigentlich selber organisieren kann. Ähnlich wie in einer großen Firma, so kann man es eigentlich fast schon sehen.
Und jetzt hat sich ja das Team nämlich über die Jahre immer weiterentwickelt, genauso wie vermutlich die Gegebenheiten. Ich meine, du hast gerade nachgeschaut, als die Musik lief, 20 Länder oder Vereine aus 20 Ländern waren schon bei euch zu Gast und haben mitgespielt. Wie haben sich denn die infrastrukturellen Gegebenheiten in der Halle und vor Ort auch geändert?
Ja, wenn man das mal von Beginn an eigentlich sieht, wir haben begonnen mit der Idee, das Turnier durchzuführen, hatten überhaupt keinen Turniernamen. Also wir haben begonnen, ohne überhaupt einen Namen fürs Turnier zu haben. Wir hatten einen Termin im Kopf, der sehr lukrativ war und daraufhin habe ich die Vereine eingeladen. Und wir hatten auch mit dem Turnier ohne Namen, so hieß damals die Einladung, sofort 10 Zusagen von Bundesligisten. Und das war für uns eigentlich so ein bisschen, na cool. Also es geht mit Namen von unseren Namen, die im Prinzip schon bekannt waren in den Bundesligisten, Zentralen, wie auch immer, haben wir irgendwo einen Eindruck hinterlassen, denke ich. Und da ist es entstanden. Wir hatten keinen Verein, der das ausrichten kann. Also wir wussten überhaupt nicht, wo wir es überhaupt machen. Wir haben nur gesagt, wir teilen euch dann den Ort mit. Er wird im Raum Ulm sein, aber wo, wissen wir noch nicht. Und sind dann eben ganz eng mit dem SV Oberelchingen in Verbindung gekommen, die sofort das Ding aufgenommen haben und sich reingehängt haben. Also wirklich, ich sage wirklich, wie die Bekloppten. Ja, das war also Wahnsinn, was da von der alten Herrenmannschaft bis über die Jugend gestemmt wurde. Vorbildlich natürlich Norbert Klug an der Spitze, sage ich immer wieder, weil der damals den Verein oder auch heute noch im Verein ein wahnsinniges Standing hat und auch dementsprechend das Ganze angeschoben hat. Es gab keine Rundumbande, es gab keinen Partyraum, der da für das Turnier ja auch wichtig ist. Kommen wir vielleicht nachher nochmal näher drauf. Das wurde alles in Eigenregie gemacht und das Interessante war, wir hatten Juni 2005 und Januar 2006 sollte es stattfinden und wir hatten nichts, also keine Bande, wir hatten keine Sponsoren, wir haben aber 10 Zusagen von Bundesligisten gehabt und dann heißt es, mach mal. Ja.
Mhm. Wie hast du das gelöst? Also zum Beispiel mit der Bande?
Die Bande wurde dann auf einmal von den alten Herren im Prinzip selber gebaut, mit Unterstützung natürlich der Firma Gugelfuß, die irgendwo da mit reingeholfen hat. Es war ein wahnsinniger Akt und diese Bande hat einfach Kultstatus im ganzen Turnierzirkus, weil die auf der einen Seite mit Glas, also durchsichtig im Prinzip gestaltet wurde und dementsprechend natürlich die Zuschauer auch dann den Ball da sehen. Und das gab es bisher nicht. Und die Bande hat einfach Kultstatus. Und deswegen, das war so ein Moment, wo wir gesagt haben, die Bande wurde dann zwei Wochen vorher fertig. War einfach unglaublich und wird auch heute noch bei allen Turnieren von anderen Vereinen genutzt. Also war eine totale Top-Investition.
Und hält bis heute.
Also hält bis heute, absolut Top-Qualität. Gugelfuß. Alles gut. Also wirklich top. Also das waren einfach Manpower in Einzelstunden von freiwilligen Helfern. Nicht in Worte zu greifen, also absolut nicht.
Sagen die Clubs dann eigentlich so zu, also auch damals, oder habt ihr die mit einer Antrittsprämie gelockt?
Direkte Antrittsprämie gibt es überhaupt nicht. Also es gibt eventuell mal einen kleinen Fahrtkostenzuschuss, ja, ohne das geht es leider heute fast nicht mehr. Aber Antrittsprämien wurden definitiv nicht gezahlt. Also die kommen einfach, weil sie wissen, es funktioniert.
Und wie ist es mit den Teams vom SV Oberelchingen? Fahren die dann auch mal ins Ausland oder spielen bei internationalen Turnieren mit?
Da ist es noch relativ überschaubar, sage ich mal. Ja.
Also die werden da nicht gleich nach London, Turin oder
nein,
Barcelona
definitiv
oder
so eingeladen. Nein, definitiv nicht. Es hat sich auch verändert. Der Turnierzirkus hat sich verändert. Es gab früher weniger Turniere in dieser Art. Inzwischen findet man sie wie Sand am Meer. Und die Vereine, also ich habe mal mit den großen Vereinen gesprochen, die haben im Durchschnitt auf ein Turnierwochenende ca. 140 Einladungen. Für ein Turnierwochenende. Also sprich, die müssen erstmal gucken, wo haben wir überhaupt eine Möglichkeit, da hinzufahren. Also die können auch wirklich frei wählen. Natürlich gibt es welche, die dann Antrittsprämien zahlen und damit locken, aber auf Dauer wird sich das nicht durchsetzen.
Wenn da so viele Jugendteams kommen, dann bleiben die ja auch über Nacht oder mehrere Nächte sogar. Wo bringt ihr die denn alle unter? Auch die Eltern, den Anhang, Betreuer, Trainer?
Also die Eltern primär haben uns nicht groß zu interessieren, wo die schlafen. Die kriegen eine Hotelliste mit Hotelempfehlungen von uns, im Prinzip über die Sponsoring-Geschichte. Die Kinder selber werden überwiegend in Gastfamilien untergebracht. Die Gastfamilien kommen aus dem Verein selber, kommen von befreundeten Menschen, die schon jahrelang die Gastkinder nehmen und immer wieder sich melden, sagen, Mensch, mein Kleiner spielt zwar jetzt in der A-Jugend inzwischen, aber wir würden trotzdem gerne zwei nehmen. Also und die ausländischen Vereine gehen überwiegend ins Hotel, wo wir eben auch tolle Kooperationen geschlossen haben mit Hotels hier in der Region, die einfach da aufspringen und sagen, euch unterstützen wir finden das toll und da wollen wir mitmachen. Mhm. Die Trainer selber sind eben im Hotel untergebracht, die Auswärtigen. Und wer uns natürlich auch noch toll hilft, sind natürlich die ganzen Bezirksqualifikanten, die sich für das Turnier qualifizieren im Vorfeld. Da nimmt im Prinzip auch immer jeder eine Mannschaft und das bindet natürlich auch am Turnier selber. Das heißt, die haben auf einmal einen Fanblock, der eigentlich davor nicht da war. Und dementsprechend tut er sich auch wieder leichter als Hallensprecher, um da die Leute zu mobilisieren und eben die Brühlhölle anzuheizen, sage ich mal.
Ja, und die Gasteltern, also das ist auf jeden Fall eine großartige Sache, wie das immer funktioniert. Die reißen sich ja fast drum, ja. Da heißt dann, ich möchte bitte zwei vom FC Bayern, ich hätte gern zwei von Borussia Mönchengladbach. Also wunderbar. Und auch die ganzen freiwilligen Helfer, man kann nur den Hut ziehen vor so viel Engagement. Und wenn man noch nie ein gutes Teamwork erlebt hat, da an dem Wochenende in Oberelchingen erlebt man das garantiert. Also vom Verkauf, Aufbau, Abbau, diese ganze Logistik, die dahinter setzt. Man darf ja nicht vergessen, wir haben einen kompletten Shuttle-Service, das gesamte Wochenende im Einsatz, der die Leute von A nach B ins Hotel oder die Kinder wieder nach Hause fährt. Also unglaublich, was da geleistet wird.
Wie lange ist denn da der planerische Vorlauf? Plant man da jetzt schon fürs nächste Jahr?
Es geht teilweise jetzt schon los. Ja. Also, es sind aber auch so Phasen, wo es inzwischen so läuft, dass wir wirklich sagen, wir legen diesen Ordner auch gerne mal ein Vierteljahr zur Seite. Es darf auch gerne mal eine Pause sein. Wir pflegen es inzwischen, dass wir eine große Nachbesprechung machen für jede Abteilung. Es hat Vor- und Nachteile, dass man lauter Perfektionisten am Werk hat, sage ich mal. Auf der einen Seite natürlich wird alles piekgenau, da muss auch die Kamera die letzten Zentimeter vom Tor drauf haben. Bei der Live-Übertragung kommen dann schon in der WhatsApp-Gruppe irgendwelche Meldungen: Achtung, könnt ihr mal die Kamera noch 2 Zentimeter nach links schieben? Elementar wichtig. Aber entscheidend ist, es macht einfach wahnsinnig Spaß, weil jeder wirklich sich total engagiert und die Planungen dementsprechend natürlich auch früh loslaufen. Also wir sind jetzt schon irgendwo jetzt sogar schon drin in der Planung für das Jubiläumsjahr. Aber ich sage auch dazu, wir haben jedes Jahr jetzt gerade so eine Verlängerung. Machen wir es nochmal, wird es nochmal gemacht. Aber jedes Jahr fällt die Entscheidung eigentlich gleich aus. Ja, wir machen nochmal.
Wo übertragt ihr denn live?
Wir haben im Internet einen YouTube-Kanal. Das wurde jetzt am Wochenende das erste Mal getestet. Wir haben letztes Jahr über einen Sportfernsehsender das gemacht und hatten guten Zugriff. Und das wollen wir dieses Jahr über das Internet eigentlich nochmal ein bisschen forcieren, weil es einfach Menschen gibt, die ihren Enkel halt gerne aus Leverkusen auch sehen würden. Mhm. Und die Oma und Opa sitzen halt dann wirklich vorm Fernseher und haben vielleicht sogar so einen, oder vorm PC, wie auch immer, und haben dann da wirklich die Möglichkeit, ihren Enkel anzuschauen. Und wir kriegen auch dementsprechendes Feedback dazu. Also es kommt wirklich. Wir hatten letztes Jahr, glaube ich, 5000 Zugriffe auf diesen Kanal. Und das hat uns eigentlich bestärkt, das nochmal durchzuführen.
Bringen denn die Teams, vor allem dann auch die internationalen Teams oder die von weiter weg kommen, zum Beispiel der HSV hat jetzt ja auch nicht gerade die nächste Anreise, bringen die auch Fans mit oder sind das dann nur Eltern?
Ja, überwiegend Eltern, kann man sagen, aber auch einige Fans. Und da gibt es ja auch wieder Unterschiede. Manchmal sind 10 Fans lauter wie 20 oder 30 Fans. Also positives Beispiel, dein Club SK Rapid Wien, die machen immer richtig Alarm. Da hört man, dass 10 Eltern dabei sind. Und gerade die regionalen Teams, die machen ja richtige Fanclubs. Da hatten wir ja schon Dinge, dass die komplett mit einem Bus mit 60, 70 Leute angereist sind, gell, Tom?
Ja, das war aus Holzschwang. Die kamen im Prinzip diese 20 Kilometer oder 15 Kilometer, haben die gesagt, okay, wir mieten einen Doppelstockbus, packen die Kinder rein, packen die Eltern rein und haben dadurch ein riesen Event für die Kinder natürlich veranstaltet und sind dann mit dem Doppelstock vor der Halle vorgefahren, wo dann im Prinzip schon, es war einfach Wahnsinn.
Ja, ja, und ganz toll ist ja auch, die kleiden sich dann wirklich als Fans ein. Da wird eigens für den U11 Eurocup werden T-Shirts kreiert, die haben ihre Trommeln, ihre Rasseln, ihre Trompeten dabei und ja, da habe ich natürlich einen riesen Spaß als Hallensprecher.
Bist du da auch mal ausgebuht?
Also wenn du,
nein, also bei
wenn
uns,
die falsche Mannschaft ein Tor macht oder so? Habe ich jetzt doch so noch gar nicht erlebt. Bei uns zählt eigentlich die positive Stimmung und zwar, wir geben das den Mannschaften, auch den Fans, von Anfang an mit auf den Weg. Wir möchten die Mannschaften nur positiv unterstützen, das heißt auch die Teams, die gerade nicht spielen, dürfen durchaus die anderen Teams in der Halle unterstützen und es sind Kinder, bei allem Ehrgeiz, der natürlich beim U11 Eurocup dabei ist, wollen wir da nur positive Stimmung und das haben wir auch jedes Jahr. Genau, Tom, gib mir da noch einen Hinweis, dann haben wir natürlich speziell aus Ulm einen HSV-Fanclub, Blue Danube, die sind Wahnsinn. Also das sind so richtige HSV-Fans.
Schmerzbefreit.
Schmerzfrei bist du. Relativ schmerzfrei. Die haben riesige Trommeln am Start, aber die holen jedes Mal ihr Team am Hauptbahnhof zum Beispiel ab, die bringen die unter, die machen mit denen.
Also fungieren die auch als Gastfamilie?
Ja, 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 okay. die machen mit denen noch ein Nachmittagsprogramm, gehen mit den Kindern zum Schwimmen, was auch immer. Und ja, klar, und jedes Jahr freue ich mich natürlich auf den Oliver Kirchhoff, weil ich mache das ja nicht alleine. Also da würde ich mich 2 Tage kaputt quasseln oder irgendwann leidet die Stimme. Und Oliver Kirchhoff ist in jedem Jahr jetzt wieder mit dabei und wir teilen uns dann die Moderation und das macht richtig Spaß dann auch im Team.
Ich werde mich dann, du hast angesprochen, dieses Jahr, nachdem mein eigentlicher Verein ja nicht mitspielt, beim SK Rapid Wien einreihen. und dann auch euer Maskottchen zu Gesicht bekommen. Den Ulf heißt er, ne?
Ja,
ohne Ralf. Den. Wer ist Ulf? Erzähl mir mehr.
Ohne Ulf geht beim U11 Eurocup in der Tat gar nichts. Also, Ulf ist entstanden, naja, früher in meiner Kindheit war der Koala-Bär mein Lieblingstier. Warum? Weil der so entspannt und relaxed ist und finde ich gut. Und ich habe gesagt, auch wenn jeder Verein hat so einen Dinosaurier, einen Löwe und ich weiß nicht was, da ein Bär gibt's meistens. beim U11 Eurocup muss es etwas Besonderes geben. Und dann sind wir auf den Ulf gekommen. Zuerst als Comiczeichnung war das ein Jahr lang. Und dann ging's so richtig weiter mit dem Ulf. Tom, erzähl mal, wie ging das dann bei dir weiter?
Die Comiczeichnung war natürlich irgendwo unser Ultraschallbild. Da haben wir gesagt, okay, er ist im Bauch, also er wird geboren. Und jeder hat gesagt, ja, wie geboren, was soll denn der nächste? Ist die Geburt von Ulf. Und das war dann wirklich so eine Stammtisch-Idee. Das passt eigentlich treffend hier zum Herrengedeck. Da hat man das entschieden, dass man sagt, okay, wir wollen ein Maskottchen in live haben, aber wir wollen keins aus dem Internetshop, wir wollen keins, wo es schon mal gibt, sondern es soll ein eigenes Maskottchen sein. Und dieses Maskottchen wurde dann ja über verschiedene Wege entworfen. Unter anderem dann war das Theater in der Westentasche mit daran beteiligt, mit der Familie Dentler, wo wir heute noch sehr dankbar sind, dass sie uns den Kopf damals entworfen haben. Und dann waren wir in der Schneiderin im Pfuhl, die im Prinzip dieses Gewand dann entworfen hat. Also der Ulf ist im Prinzip so entstanden, wie er dann auf der Zeichnung auch war, live nachgebaut und hat den absoluten Kultstatus. Ja. Und wenn Ulf kommt, dann tobt die Halle und ja, Ulf gehört dazu und ist unser Ding.
Wer steckt denn drin im Ulf?
Das darf man nicht sagen, weil den Ulf gibt es ja offiziell. Die Idee ist ja auch, den Ulf weiterhin auch für Kindergeburtstage mal zu mieten, dass er dann mal die Kinder besucht. Haben wir bisher noch nicht so favorisiert beziehungsweise so publik gemacht, aber es war eigentlich so die Grundidee. Eigentlich Ulf ist immer positiv, das ist schon mal schön. Der läuft auch während dem Turnier durch die Reihen. Wir haben inzwischen, muss man auch sagen, keinen großen Verschleiß gehabt bei Ulf. Wir haben erst zwei, die da drin stecken.
Und das musst du erst mal überstehen. Genau. Ich spreche da aus eigener Erfahrung.
Das heißt, du hast mal drin gesteckt?
Ja, leider. Also der Ulf gefällt mir ja. Ich habe mal einen Wetteinsatz verloren. Also ich habe mich riesig weit aus dem Fenster gelehnt. Ich bin ja bekennender Fan von Borussia Mönchengladbach. Und ich habe gesagt, wenn meine Borussia einmal diesen U11 Eurocup gewinnen sollte, was damals relativ unwahrscheinlich erschien, also die waren immer irgendwo weit weg von diesem Titelgewinn, dann laufe ich als Ulf verkleidet über den Ulmer Bahnhof. Es ist Wirklichkeit geworden. Also Gladbach hat dann gewonnen.
Okay.
Und du all meine Kollegen haben sich riesig gefreut. und dann ging es weiter auf dem Bahnhof. Also du glaubst es nicht, ich habe ja dann dieses Ulf-Kostüm auf dem Bahnhof angezogen. Bin da natürlich von Ordnungsbeamten teilweise schon angesprochen worden. Es war nicht nur lustig, ich habe dann Bonbons verteilt und wäre beinahe verhaftet worden damals als Ulf.
Das heißt, der Koala-Bär, dem kann es auch mal an den Kragen gehen.
Ja.
Der Ulf hat eine eigene Musik und das ist so eine Art Einlaufmusik oder wie würdet ihr die beschreiben?
Ja, wenn die Hymne kommt oder wenn diese Musik klingt, sage ich mal, dann wissen alle in der Halle, jetzt kommt Ulf. Und das ist dann auch der erste Startschuss, um die Brühlhölle zu entzünden, sage ich mal. Und wie wir auf das Lied gekommen sind, wissen wir heute noch nicht. Es war einfach irgendwie Kult. Keine Ahnung, es war dieser Takt, es war diese Musik. Selbst die Trainer fragen teilweise nach, wie heißt das Lied? Ich krieg's nicht mehr aus dem Kopf. Ich sitze im Zug bei der Heimfahrt und krieg dieses blöde Lied nicht mehr aus dem Kopf. aber sag mir den Titel, ja. Und inzwischen ist es ja einfacher, das Lied abzurufen. Aber damals, am Anfang, war es halt so, dass man nicht im Internet irgendwie kurz gucken konnte, sondern es war ein bekanntes altes Lied und es ist unsere Hymne für diesen Kollegen.
Ich habe auch nachgefragt, ihr habt es mitgebracht, es ist von Hello und heißt New York Groove. Wir hören es jetzt an und danach noch eine andere Stadionhymne in einer neuen Version von Drivin' Mrs. Satan, nämlich Hell's Bells. To the left, to the right, a town of stone rolls to the sky and it's out of sight in a faded light. Here I am. Der U11 Eurocup im Herrengedeck. Fußballkultur mit Musik. Ja, Tom, Ralf, gibt es auch Profispieler, die damals bei eurem Turnier schon mitgekickt haben?
Ja, klar. Also ich kann da einige Namen nennen. Zum Beispiel Mehmet Scholl, Christian Ziege, Max Eberl hatten ihre Kinder bei unserem Turnier im Einsatz und waren ganz normal als Elternteile ja, beim Turnier mit dabei. Dann Jörg Böhme war schon als Trainer da von Arminia Bielefeld. Außerdem war auch schon Short Dandy und Lutz Pfannenstiel, dieser internationale Torhüter, zu Gast bei uns beim U11 Eurocup. Tom kennt sicher auch noch.
Ja, von den Spielern her war Timo Werner, Serge Gnabry, der Maxwell, der jetzt bei, im internationalen Bereich tätig ist. Also es sind verschiedene da, aber man muss auch dazu sagen, dass die Spieler, die ja heute im Profibereich spielen, sind ja ungefähr 21 bis 23 Jahre alt. Also da kann noch nicht der große Name vielleicht da sein. Wir warten immer darauf, dass noch irgendwo mehr kommen. Aber ich denke mal, Timo Werner ist ja für die Deutschen ja, derzeit eine Werner große ist, Nummer. Ne?
Ja, das wird. Ja, schicken die Profiklubs da auch ihre Scouts gleich mit? Wisst ihr das? Oder outen die sich gar nicht?
Es sind viele Scouts da, die sich auch nicht unbedingt outen wollen. Ja, manche melden sich sogar vorher an, um eben auch eine Karte zu bekommen. Aber auch das ist für uns alles Nebensache, weil das für uns nicht relevant ist. Weil das müssen die Spieler und die Eltern mit den Vereinen selber ausmachen. Ist für uns nicht unbedingt zwingend notwendig, wer da jetzt kommt. Es soll, ja, im Januar haben sich von Bosnien der Torhüter-Vater hat sich angekündigt vom FC Chelsea, dass der kommen soll oder kommen will. Ja, wir begrüßen ihn recht herzlich und sind froh, wenn er da ist, aber es wird jetzt keine mega roten Teppich ausgerollt oder so.
Dann kommen wir zu was, was vielleicht noch relevanter ist in den letzten paar Minuten. Könnt ihr ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und so ein paar Geschichten zum Besten geben, die ihr da in all den Jahren erlebt habt?
Oh ja, wir dürfen gar nicht alle Geschichten erzählen wahrscheinlich, aber da passiert so einiges. Wir hatten ja vorher das Stichwort mit den Perfektionisten. Da lache ich immer so innerlich. Also wir haben ja da perfekte Abläufpläne. Wie welche Nationalhymne beispielsweise abgespielt werden sollte. Und meistens kommt es immer ganz anders als geplant. Und das finde ich persönlich gut, weil ich improvisiere sehr gerne. Also wir hatten auch schon mal einen Ausfall der kompletten Anlage in der Halle. War auch spannend vor dem Finale. Tom, weißt du was? Da gab es so ein bisschen Ärger sogar.
Ja, es war ein ziemlich schwieriges Finale. Stand an, die Züge warten ja nicht, die Flieger warten ja nicht und auf einmal ist der komplette Strom in der Halle weg. Also komplett. Es gab weder eine Möglichkeit, sich zu verständigen. Es gab, wir haben dann irgendwo mit dem Megafon arbeiten müssen, damit wir irgendwo die Leute einfach auch beruhigen, weil das ja dann irgendwo auch da 1200 Leute in der Halle sind oder mehr. Mhm. Ist es natürlich auch nicht ganz so einfach und das sind dann so Momente, wo du sagst, toll, ein Jahr geplant und dann fliegt die Sicherung raus. Aber das sind so, das sind die Dinge, die wir halt auch, glaube ich, gut improvisieren können. Aber es gibt natürlich auch sehr positive Sachen, die uns natürlich auch Eindruck hinterlassen haben, ja. Sei es jetzt von dem, damals die Brasilianer, die wir verpflichtet hatten, haben wir gesagt, eine Woche davor haben wir gesagt, wir brauchen eine Musik, dass die so brasilianisch einlaufen können, keine Ahnung wie. Und wir haben angefragt an irgendwelchen Tanzschulen, an irgendwelchen Musikins. Keiner hat, ja nee, das machen wir nicht. Und ich laufe hier durch die Hirschstraße in Ulm und höre da so einen Bongo-Spieler, der da voll abgeht wie die Rakete, so ein Straßenmusikant, sage ich mal, der auch auf der Straße lebt tatsächlich. Und den habe ich verpflichtet und habe gesagt, du, was hast du nächsten Freitag vor? Er sagte, ja, nix, ich bin hier in der Hirschstraße wie jeden Tag. Also gut, dann holen wir dich ab und du machst hier die Einlaufmusik. Ja, für was? Das erkläre ich dir später. Gib mir deine Nummer oder irgendwie und dann verständigen wir uns. Und da haben wir den tatsächlich abgeholt mit dem Shuttlebus und den dann am Freitagabend haben wir dem so einen Wagen gebaut mit brasilianischen Farben und alles und der hat dann da die Mannschaft mit den Bongo-Trommeln begrüßt und das war natürlich für ihn selber, weil er ja aus der Region Straßenmusikant und auf der Straße leben kommt, eine Mords-Selbstbestätigung und ein Selbstwertgefühl, Aufwertung und für uns natürlich eine tolle Geschichte.
Also mega cool fand ich auch, als zum ersten Mal die Glasgow Rangers bei uns in der Halle waren. Und okay, die sind dann irgendwann in der Zwischenrunde oder Viertelfinale oder sowas ausgeschieden. Und dann wurden die in der Halle ganz stimmungsvoll verabschiedet. Und da hat der Tom ja auch was Tolles organisiert gehabt. Da haben wir dann einen Dudelsack-Spieler da gehabt. Und der hat in der Halle live gespielt mit dem Dudelsack. Und das war eine Gänsehautstimmung.
Da waren eben die Eltern dabei, die dann eben a cappella gesungen haben.
Haben die nicht auch alles leer getrunken, die Schotten?
In Ulm hat man gesagt, man muss nachliefern. Okay. Die Kneipen in Ulm waren relativ leer und überraschend nicht mehr lieferbar, die Biersorten. Ja. Das hat gepasst.
Wo finden denn jetzt Leute, die in zwei Wochen zu euch kommen wollen, noch weitere Infos? Habt ihr eine Homepage?
Wir haben eine Website, die auch der Ralf betreut, www.u11eurocup.de. Und auf Facebook sind wir auch vertreten mit dem U11 Eurocup, wo eigentlich alle Infos, vor allem jetzt die nächsten zwei Wochen, geballt nochmal inseriert werden. Ich denke, es lohnt sich mal ein Besuch, vor allem mit Kindern. Die Kinder haben freien Eintritt. Mhm. Es ist eine tolle Geschichte, denke ich, und dafür tun wir alles.
Ich selbst werde dabei sein, auch dieses Jahr wieder. Ich kann es euch auch da draußen an den Geräten nur empfehlen. Es lohnt sich. Ich danke euch fürs Dasein. Hallensprecher Ralf Michael und Organisator Tom Fuchs vom U11 Eurocup des SV Oberelching. Vielen Dank.
Danke dir.
Dankeschön.
Ja, bleibt mir noch zu sagen, dass ihr diese Sendung wie auch alle anderen Ausgaben bald nachhören könnt unter www.freefm.de/programm/herrengedeck oder unter herrengedeck.blogspot.de. Wir hören uns wieder in vier Wochen und jetzt noch ein paar Takte von The Ordinary Boys. Macht's gut, bis dahin und ade.
Herrengedeck. Das Größte, was es gibt in Deutschland mit Andreas Kulik.
Andreas Kulik.
Andreas Kulik.
Andreas Kulik.
Mit Andreas Kulik.
Herrengedeck auf Radio Free FM.